Ja, es geht weiter in der Reihe durch das Lukas-Evangelium. Wir sind heute noch im Kapitel 14. Ich habe mich dazu entschlossen oder habe erstmal überlegt, wie weit mache ich. Ich habe mich dazu entschlossen, das Kapitel heute abzuschließen. Das ist etwas sportlich. Ich werde auch dann jetzt zwei Schriftlesungen machen. Also wir werden uns zuerst die Verse 15 bis 24 anschauen, dann dazu werde ich etwas dazu sagen und dann im zweiten Teil werden wir uns Verse 25 bis zum Ende des Kapitels werden wir diese betrachten. Also wir hören Gottes Wort aus Lukas 14 ab Vers 15. Als nun einer, der mit ihm zu Tisch saß, dies hörte, sprach er zu ihm: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Er aber sprach zu ihm: Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Knecht zur Stunde des Mahles, um den Geladenen zu sagen: Kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hinausgehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach: Ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach: Ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Und jener Knecht kam wieder und berichtete das seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Es ist aber noch Raum da. Der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie, hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen waren, mein Mahl schmecken wird. Der Titel, den ich der Bibelstunde heute gegeben habe, lautet Kost und Kosten. Kost und Kosten. Und wir beginnen mit der Kost. Uns wird hier die Situation geschildert. Also Jesus ist dort bei einem Essen eingeladen. Das hatte der Jochen beim letzten Mal schon dargestellt. Und das Gespräch geht weiter. Und ein Mann steht auf und sagt: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und der Mann hat recht. Und das Essen, das Eingeladensein, ist ein Bild für die Gegenwart Gottes, für das Sein mit Gott letztendlich im Himmel. Ja, also das Gastmahl, das Mahl, und wir kennen das aus unserer Erfahrung, wenn man wo eingeladen ist, dass es bedeutet, eine Art Gemeinschaft zu haben mit der Person und in einer gewissen Weise identifiziert sich auch der Gastgeber mit den Gästen und die Gäste auch mit dem Gast. Und wenn wir bei Gott im Himmel sind und wir haben das zum Beispiel auch im Psalm 23, du bereitest mir einen Tisch mit meinen Feinden. Und auch in Jesaja 25 ist zum Beispiel ganz klar dargelegt, wie dass Gott ein Festmahl bereiten wird. Und das ist eben also ein Bild für den Himmel. Und dieser Mann hier, der wohl ein Pharisäer dann ist, sagt: Glückselig ist, wer das Brot isst im Reich Gottes. Und das stimmt auch. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, um ein Gleichnis zu sagen. Und das haben wir eben gerade gehört. Und es geht darum, dass eben ein wahrscheinlich reicher Mann also ein Gastmahl eben ausrichtet und Leute einlädt, die dann nicht kommen. Dazu müssen wir wissen, dass es zu dieser Zeit in der Kultur üblich war, dass sozusagen es eine doppelte Einladung gab. Es wird eine zweifache Einladung. Es gab also die erste Einladung war so diese grundlegende Einladung: Wir werden feiern und du wirst eingeladen sein. Und es war manchmal nicht so ganz klar, wie schnell die Vorbereitungen abgeschlossen sein könnten, bis diese Feier dann stattfinden könnte. Und deswegen hatte man dann die Gewohnheit, dann den Leuten kurz bevor es dann losging, sozusagen nochmal Bescheid zu sagen: Jetzt hier, jetzt geht's los oder morgen geht's los. Also es war üblich, dass es zwei Einladungen gab, eine doppelte Einladung. Und hier werden jetzt eben exemplarisch drei Männer ausgewählt, die diese Einladung ausschlagen, die sich entschuldigen lassen, wie sie sagen, und die nicht zu diesem Fest, zu diesem Essensgastmahl kommen. Und wir können mit großer Sicherheit sagen, dass diese Ausreden, diese Entschuldigung Ausreden sind, fadenscheinige Ausreden, dass diese drei Männer nicht zu diesem Gastmahl kommen wollen und nun eben Gründe anführen oder Entschuldigung anführen, Excuses, um da nicht erscheinen zu müssen. Wie komme ich zu dem Gedanken? A, weil ich eben schon gesagt habe, die wussten schon, dass das stattfinden würde. Das heißt, die waren schon eingeladen. Das ist also jetzt keine Überraschung, ist nicht eine spontane Ad-hoc-Einladung gewesen. Und das Zweite ist die Natur der Ausreden. Wenn wir uns den ersten anschauen, der sagt, ich habe mir einen Acker gekauft und den muss ich jetzt begutachten. Normalerweise schaut man sich den Acker an, bevor man ihn kauft. Ja? Jetzt gerade hier Bekannte, ja, die auch hier dabei sind, sich Immobilien da zu erwerben. Und normalerweise gibt es da eine Hausbesichtigung. Ich kenne keinen, der erst das Haus kauft und es danach zum ersten Mal besichtigt, ob es ihm auch passt. Ja, vielleicht gibt es Superreiche, die das sich leisten können, aber das ist unüblich. Das ist also eine Art fadenscheinige Ausrede. Bei dem zweiten Mann ist es ähnlich. Der hat sich Ochsen gekauft, die er danach erproben möchte, ob die auch gut für seinen Acker sind. Ja, und die Menge an Ochsen, die er gekauft hat, zeigt auch, dass er nicht unbedingt jetzt in ein kleines Ackerfeld zu bestellen hat. Das ist also auch typisch. Wo es ein bisschen hängt, ist bei dem Mann mit der Frau, die Ausrede hat. Das ist vielleicht ein bisschen plausibler als bei den anderen beiden. Ja, aber da könnte man auch sagen, dass wenn wir zum Beispiel uns in Erinnerung rufen, dass israelitische Männer das erste Jahr nach der Eheschließung auf dem Kriegsdienst freigestellt waren, der Alttestamentler nickt, dann können wir auch daraus schließen, dass er wahrscheinlich jetzt doch nicht so stark eingebunden war, dass so eine Feier, gerade wenn er vorher auch eingeladen war, da jetzt unmöglich war. Und auch nochmal, es ist heute schon manchmal ein Fauxpas, eine Einladung abzulehnen, aber damals umso mehr. Also das waren noch deutlich größere und wichtigere Ereignisse, kulturell gesehen und überhaupt, ja, von dem ganzen sozialen Gefüge. Also das machte man jetzt, eigentlich machte man das nicht, so eine Einladung ausschlagen und schon gar nicht leichtfertig. Genau. Und da wird also jetzt deutlich, dass diese drei Männer nicht kommen, weil sie nicht kommen wollen. Und wir sehen das an den fadenscheinigen Ausreden. Auch heute gibt es Ausreden, warum man nicht zu Gott kommen will. Und jetzt hier den Acker und die Ochsen, das ist heute wahrscheinlich selten konkret das Ding, aber Immobilie und Produktionsmittel sind vielleicht schon einmal Sachen, mit denen man sich lieber beschäftigt oder auch die Frauen, mit denen man sich lieber beschäftigt, als zu Gott zu kommen. Interessant ist jetzt auch, wie der Hausherr oder der Einladende eben reagiert, nachdem ihm das sein Knecht berichtet hat. Vers 21, da wurde der Hausherr zornig. Da wurde der Hausherr zornig. Okay, das ist also die Reaktion. Er hat eine Feier geplant, hat eingeladen, hat die Feier ausgerichtet und hat jetzt diese Absagen bekommen und reagiert mit Zorn. In dem ersten Jugendkreis, in dem ich war, als Teilnehmer, vor etwa 14 Jahren. Das war kurz vor meiner Zeit, da gab es diese Situation, da gab es auch eine Jugend eben in der Gemeinde, christliche Gemeinde, und dann gab es einen jungen Mann, der hatte auch, der war ein bisschen so ein Außenseiter innerhalb, also der war Teil der Gemeinde, aber war nicht ganz so integriert in die Jugend und hatte auch eine Geburtstagsfeier eben ausgerichtet und geplant und auch eingeladen, und es ist wirklich niemand gekommen zu dieser Feier. Ja, also von vielleicht 10 Leuten, 12 Leuten eingeladen worden, ist keiner gekommen. So. Könnt ihr euch vorstellen, wie der sich gefühlt hat? Ich habe mir damals auch gedacht, ihr tollen Christen. Ja. Also das richtige fiese Nummer gewesen. Ja. Und das hat natürlich nicht dazu beigetragen, dass er sich danach besser integriert hat in die Gemeinde. Gut, also das ist selbst heute, dann auch 2000 Jahre später, ist das noch unangenehm und wir spüren das. Wir brauchen das gar nicht groß zu erklären. Und dieser Mann reagiert mit Zorn. Man könnte vielleicht auch mit Trauer und Enttäuschung reagieren, aber er wird eben hier zornig. Und das ist ja auch, der Hausherr ist ja hier auch sehr sinnbildlich zu sehen für Gott, der einlädt zu kommen und die Leute kommen nicht und Gott wird zornig darüber. Ne? Und dann gibt es also eine Wendung in Vers 21 und dann sprach dieser Hausherr zu seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahme und Blinde herein. Jetzt auf einmal soll diese Feier also nicht umsonst sein oder einfach nicht stattfinden, sondern sie soll stattfinden. Und die Einladung wird jetzt ausgeweitet oder weggezogen von den ursprünglichen Rezipienten und wird ausgeweitet auf eine neue Zielgruppe, eine neue Klientel, die ursprünglich nicht eingeladen war. Und die werden hier als behinderte Menschen, als arme Menschen beschrieben, die einfach so irgendwie so zufällig jetzt irgendwie hier auf der Stadt stehen. Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast, es ist aber noch Raum da. Nebenbei bemerkt, ich finde auch den Knecht, die Haltung des Knechts hier ganz interessant. Also der macht das, was ihm aufgetragen wird, hat aber doch das Verantwortungsbewusstsein und die Freimütigkeit, seinen Herr auch zu adressieren mit: Also ich habe das jetzt so gemacht, wie du das wolltest, aber zu deiner Information, es ist noch Raum da. Er sagt jetzt nicht, er verschweigt es nicht oder er sagt auch nicht, sollen noch welche kommen oder ich habe schon mal mehr eingeladen, das nicht, das überlässt er seinem Chef, aber er weist eben auf diese Möglichkeit hin. Gibt es einen weiteren Befehl: Geh hinaus an Landstraßen und Zäune und nötige sie hereinzukommen, damit mein Haus voll werde. Also jetzt soll der Knecht noch aktiver eben Menschen in das Herrenhaus ziehen. Der theologische Hintergrund jetzt dieses Gleichnisses ist, dass die Juden, das Volk Israel als auserwähltes Volk Gottes, eben den Messias verworfen haben, zumindest weitestgehend, und dass Gott sein Volk eben dann richtet und sich den Heiden zuwendet. Ja, wie er es dann auch kurz darauf dann auch tut, wie wir das in der Apostelgeschichte sehen. Also die eingeladenen Gäste, das ist das Volk Israel. Jetzt hat man das ungläubige Volk Israel und die Krüppel und die Lahmen, das sind wir. Ja, die Heiden, die jetzt diese Einladung eben bekommen, weil die Bauleute den Eckstein verworfen haben. Ich hatte das in meiner letzten Bibelstunde ja auch angesprochen und da auch auf die Zerstörung Jerusalems hingewiesen und das war anhand von diesem historischen Bericht des Josephus noch recht anschaulich da versucht darzulegen, dass es da diesen Wechsel gegeben hat eben in der Heilsgeschichte. Und ich sage jetzt mal, ohne jetzt zu sehr ins Detail eingehen zu wollen, dass die ungläubigen Juden verworfen werden, Stichwort Zerstörung des Tempels, und dass Gott sich sein Gnadenangebot oder sein Bund, seinen neuen Bund erweitert eben auch auf die Heidenvölker, die eben Buße tun und Christus als Herrn bekennen und ihm nachfolgen. Und für sie und ihre Kinder, wie Petrus das in Apostelgeschichte 2 dann aufgreift. Gut. Und das ist die Kost. Das ist die Kost. Und jetzt gibt es einen Wechsel. Und wir sind nicht mehr, einen Szenenwechsel, wir sind jetzt nicht mehr in diesem Festmahl, sondern wir sind auf einer Straße oder auf einem großen Feld unter freiem Himmel. Und es geht weiter in Vers 25. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, Der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. So. Harte Worte, wir gehen über von Kost zu kostbar. Und wir sehen, dass hier Jesus eben von Hass spricht. Von Hass gegen Vater, Mutter, Frau, Kind und Brüder und Schwestern und das eigene Leben. Und knüpft diesen Hass eben an die Bedingung all der Nachfolge, die Jüngerschaft zu sein. Ja? Als ich mich damit beschäftigt habe, gut, ich habe das auch nicht zum ersten Mal gelesen, das schon mal ist irritiert natürlich dieser Begriff Hass. Wenn man nach einer Auslegung schaut oder sich einen Kommentar ansieht, dann in der Regel begegnet einem dann, dass es heißt, also hier sei jetzt nicht wirklich der Hass als solcher gemeint, sondern es würde bedeuten, so eine Art weniger Liebhaben oder auch eine größere Hingabe eben zu haben für Jesus. Und wenn die Schrift sagt, dass Gott Jakob geliebt, Esau aber gehasst hat, ist das wohl auch eine mögliche Übersetzung mit dem weniger geliebt. Wenn wir bei dem Hass, bei dem Wörtlichen bleiben, ist es irritierend, weil wir zum Beispiel auch aufgerufen sind, unsere Eltern zu ehren, zum Beispiel. Ja? Also ich möchte mich einfach dieser Auslegung des weniger Liebhabens als Jesus anschließen. Ja, Gott sagt ja auch, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber Gott von ganzem Herzen. Also wir sehen, es ist in der Schrift deutlich, dass es eine Priorität zu geben hat. Also dass Gott man sagt so schön, an erster Stelle zu stehen hat und alles andere eben dann eben die Plätze danach einzunehmen hat. Und dieser Auslegung möchte ich mich anschließen. Wir hatten auch jetzt in der Predigt in 1. Petrus eben zum Beispiel, dass der Mann die Frau lieben soll, wie er sein eigenes Fleisch liebt und nährt. Und niemand hat sein eigenes Fleisch je gehasst, da haben wir es auch wieder. Denn wir selber sind ja auch, also hier werden wir in einer Art und Weise zum Selbsthass aufgerufen, aber es würde sich jetzt an manchen Stellen in Spannung treten mit anderen Aussagen in der Schrift. Deswegen denke ich, ist das schlüssig zu sagen, wir sollen uns selber zurücknehmen. Und Jesus spricht ja nachher auch vom Entsagen zum Beispiel. Da kommt ja nochmal eine andere Betonung rein. Also, wir brauchen eine Hingabe für Jesus, die größer ist, jetzt formuliere ich es mal positiv, die größer ist als die Hingabe zu unseren Eltern, zu unseren Ehepartnern, zu unseren Kindern, Geschwistern. Und letztendlich auch zu uns selbst. Ja? Und dazu brauchen wir auch ein gewisses Maß an Selbstverleugnung. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Ja? Also diesen Fokus auf Gott zu haben, Jesus Christus in dieser Intensität nachzufolgen, geht nicht ohne ein hohes Maß an Selbstaufgabe, Selbstverleugnung, Selbstvergessenheit. Das eigene Kreuz zu tragen, um dann auch in dieser Christus-Nachfolge die Nächsten, die wir hier in Klammern hassen sollen, zu lieben. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Also wir sind ja in der Jesus-Nachfolge geht es ja sehr viel darum auch, und da gibt es dann ganz konkret, die Mitmenschen zu lieben, so wie Christus liebt. Ja, wie wir auch zum Beispiel in Epheser 5 dann aufgefordert sind. Denn es ist problematisch, also wenn wir ein Familienmitglied oder irgendeinen Menschen oder unser eigenes Ich oder auch einen Teil der Schöpfung eben absolut setzen. Ja, es ist eine andere Art, um das zu sagen. Wir sind aufgerufen, Jesus Christus absolut zu setzen, ihn als das Höchste und Wichtigste und Beste zu erachten, weil er das Höchste und das Wichtigste und das Beste ist. Und alle anderen Menschen, die sollen wir nicht als das Höchste und Beste und Wichtigste erachten, weil sie das nicht sind. Ja? Also einen anderen Menschen, und sei es jemand, den wir ganz lieb haben, absolut zu setzen, ist problematisch, weil diese Menschen nicht absolut sind. Dann wäre es besser, wir würden sie hassen, als dass wir sie absolut setzen. Ja? Einmal erwarten wir dann viel zu viel von ihnen auch. Und die Menschen würden auch unter so einer Erwartungshaltung übrigens auch zusammenbrechen. Also ist auch für die Leute nicht gut, auch wenn sie das vielleicht gerne möchten. Ja, vielleicht sind ja manche auch ganz bezürzt davon, wenn wir sie absolut setzen. Die wollen das vielleicht sogar, aber es ist trotzdem nicht gut für sie. Und sie können diesen Anspruch auch nicht erfüllen. Jesus Christus hingegen schon. Und nun kommen Beispiele hier, wo die Bedingungen der Nachfolge oder die Kosten der Nachfolge verdeutlicht werden. Wir haben auch zwei Beispiele hier. Einmal einen Turmbau und den Krieg. Und im Turmbau oder vielleicht auch im Hausbau ist es wieder sehr realistisch und rational commonsenseartig gesagt. Also ich paraphrasiere das mal. Also wenn man ein Haus baut, dann guckt man vorher erstmal, ob man das überhaupt kann. Ja? Ob man das hinkriegt, ob man die Kosten überschlagen kann. Ja? Keiner fängt an, ich baue jetzt einfach mal gucken, wird schon klappen. Und wenn dann nicht, ist auch nicht schlimm. Ja? Also es gibt irgendwie, und so hat keiner von euch gebaut und so wird auch keiner von euch bauen. Und der Thomas hat es auch nicht so gemacht. Ja? Er hat ja vor einiger Zeit hier da sein Haus gebaut und ist immer noch nicht ganz fertig. Und er hat wahrscheinlich etwa 90 Stunden Arbeitsstunden wochenlang gehabt über längeren Zeitraum. Ja, also seine Arbeit gehabt von 40 Stunden. Plus nochmal 8 Stunden auf dem Bau werktags und dann nochmal samstags den ganzen Tag. Also kam wahrscheinlich so im Schnitt auf 90 Arbeitsstunden pro Woche durchschnittlich über einen Zeitraum von Monaten. Und da fängt man nicht an mit der Investition, um dann einfach zu sagen, oh, passt jetzt doch nicht. Ja, genau. Ja. Ich muss gerade an die Simpsons-Folge denken, wo dem Ned Flanders, der da übrigens den Evangelikalen da spielt in der Serie, da ist irgendwie das Haus kaputt gegangen, ich weiß gar nicht mehr wie, und die wollten ihm dann aus Nächstenliebe ein neues Haus bauen. Und man geht dann in dieses Haus rein und das Haus ist halt so richtig, richtig schlecht gebaut. Ja, dann gibt es dann so einen Gang und der wird dann immer kleiner. Und irgendwann kann er nicht mehr weitergehen und dann regt ihn das so dermaßen auf, dass dann er da immer den Gutmenschen, Gutchristen da das Spiel dann auch total austickt. Genau. Also man muss ja auch drin leben können. Das ist so vielleicht das Ziel. Aber Klammer zu, das erschließt sich uns allen sofort und vielleicht ist jemand so keck und sagt, oh, ich würde einfach mal losbauen. Aber wenn man es dann wirklich machen muss, dann würde man erstmal überlegen, haut das überhaupt hin? Ähnlich auch mit dem Krieg. Ja. Vielleicht sind wir nicht in der Lage, nicht in dem Status jetzt einen Krieg anzuzetteln, aber wenn ihr vielleicht mal auf dem Schulhof einer auf die Mütze bekommen habt und wolltet Rache nehmen oder so irgendwas, habt ihr euch schon überlegt, packe ich das, kriege ich das hin? Kann ich dem jetzt eine reinhauen, ohne dass es halt für mich danach noch schlimmer wird als vorher? Oder brauche ich Unterstützung oder wie wird das? Ja? Genau, weil wenn ich das eben nicht klug abschätze, dann tut es halt weh und vielleicht habe ich auch ein paar Zähne weniger danach. Ja. Genau. Also, und Jesus nimmt diese Beispiele und sagt, hey Leute, ihr lebt doch so. Ihr lebt doch nicht so, in all eurer Verpeiltheit lebt ihr auch ihr nicht so willenlos und bunt in den Tag hinein, bei den Sachen, wo es um was geht, wo es auch was kosten könnte, wo es auch wehtun kann. Da überschlagt ihr die Kosten. Und so solltet ihr es auch tun mit der Nachfolge halt. Ja, ihr solltet die Kosten überschlagen. Das nicht, Irgendwann mal jemand sagt über euch, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Dann wäre es besser gewesen, gar nicht erst mit dem Bauen anzufangen. Ja. Wenn man was Neues starten will oder vielleicht eine Fortbildung machen will oder dies und das und jenes und wenn man irgendwas abbricht, das ist immer unangenehm, was abzubrechen. Ja. Meine, es gibt auch manchmal Gründe dafür, eine Ausbildung oder ein Studium oder so abzubrechen, manchmal auch gute Gründe. Es ist aber immer irgendwie ein gefühlter Makel so im Werdegang. Ja. Und dann ist es, wäre es vielleicht manchmal besser gewesen, es gar nicht erst zu beginnen. Oder vielleicht wäre es auch besser gewesen, es abzuschließen und dann eben dann ein, zwei Jahre später das zu machen, was man eben dann danach machen will. Ich will das nicht absolut, nicht total verallgemeinern. Es gibt auch manchmal andere Gründe oder auch Krankheit und so weiter, wo das nicht der Fall ist. Aber ich glaube schon, dass es eine Tendenz gibt, dass ein Abbruch eben ein Abbruch ist und wir den irgendwie auch meist als irgendwie negativ empfinden. Oder wäre es vielleicht besser gewesen, gar nicht erst anzufangen oder die Sache abzuschließen und dann die nächste Etappe in Angriff zu nehmen. Genau. Jetzt habt ihr vielleicht den Eindruck davon bekommen, um jetzt nochmal einen Bogen zum ersten Abschnitt zu ziehen, warum die Leute die Einladung abgelehnt haben. Ja. Diese Einladung zum Himmelreich, zu diesem Gastmahl, ist eine Einladung zum Gastmahl, sie geht aber über den Weg der Nachfolge. Und die ist kostbar. Ja. Die Kost ist kostbar. Ja. Und die Nachfolge kostet etwas und sie kostet auch den Kreuzesweg. Und der ist in Gnade zu beschreiten, ja, aber er ist auch nicht leicht. Genauso wie ein Hausbau auch nicht leicht ist. Ich habe es nicht gemacht und hoffentlich werde ich es auch nie machen, aber es ist anstrengend, glaube ich, ja. Und Krieg führen ist, glaube ich, auch anstrengend. Schau mir gerne Kriegsfilme an. Also es ist irgendwie Entbehrung, Opfer, Verlust, Kampf, ja. Und das sind hier eben die Bilder, die jetzt hier genommen werden. Und dann heißt es gegen Ende: Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Und wirft es hinaus, für Örner zu hören, der höre. Die Salzkraft steht für die Zeugniskraft der Christen, die sie eben haben, indem sie diesen Lebensstil der Nachfolge, der Buße eben leben. Ich sage das nochmal. Die Salzkraft ist hier ein Bild für die Zeugniskraft der Christen, die entsteht, wenn sie diesen Lebensstil der Nachfolge, der Selbstentsagung, wie Jesus hier sagt, wer nicht allem entsagt, ja, der kann nicht mein Jünger sein. Wenn man diesen Lebensstil lebt, brüchig lebt, aber diesen auch echt lebt, dann hat das eine Strahlkraft, eine Würzkraft, eine Zeugniskraft. Genau. Genau, Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Es geht sehr stark darum, das Selbst zu dezentrieren. Nicht es im vielleicht buddhistischen Sinne zu negieren oder abzutöten oder wegzumeditieren, aber das Selbst zu dezentralisieren und dass Christus, kann ich sagen, ihn zu zentrieren, weil er ist das Zentrum, aber einfach zu erkennen, dass er das Zentrum ist und dass er sowieso ist und dementsprechend auch zu leben. Und in dieser Entsagung steckt aber auch ganz viel Lohn und Frucht und Segen, ja, weil wenn die Kosten überschlagen worden sind, irgendwann steht das Haus dann und dann kann man auch darin leben. Und wenn man die Kosten überschlägt und denkt, wir werden den Krieg gewinnen und ein gewonnener Krieg ist auch eine feine Sache dann, ja. Also in dieser Entsagung, in dieser Selbstkreuzigung, den Weg des Kreuzes auf sich zu nehmen, liegt ein Segen, ja. Und wir sind für diese Christuszentrierte Selbstvergessenheit geschaffen. Ja, wir sind für diese Christuszentrierte Selbstvergessenheit geschaffen. Das ist etwas, was man hier vielleicht auch manchmal in dieser harten Anforderung und diesem hohen Anspruch auch ein bisschen vergisst. Das ist gut, diesen Weg zu gehen. Ja? Und die Alternativen sind erstmal leichter und vielleicht auch erstmal augenscheinlich verlockender, aber letztendlich führen sie in den Tod. Und in dieser Verlusterfahrung, zu der wir auch tatsächlich aufgerufen sind, dieser Entsagung, liegt der göttliche Gewinn. In der Verlusterfahrung des Kreuzesweges liegt der göttliche Gewinn. Ja? Das klingt paradox und in gewisser Weise ist es das auch, aber in der Selbstlosigkeit, in diesem Weg der Nachfolge, werden wir reicher beschenkt, als wenn wir ihn nicht gehen würden. Amen.